euch? Das ist aber gut so. Das ist gut so. Und wenn ihr mich gestern verstanden habt und richtig verstanden, ich hoffe, ihr habt mich richtig verstanden, dann ist mir jede Auseinandersetzung und selbst wenn es in euch vielleicht sogar ein Ärgernis in euch weckt, wo ich sage, das geht ja gar nicht, ist mir das lieber, als wenn ihr nach Hause geht und nicht mal wisst, was da war. Ja. Denn ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir am Widerständigen lernen. Wir lernen nicht dadurch, dass wir immer nur das hören, was wir eh schon wissen und glauben und hören wollen. Da kommen wir nie vorwärts. So, das, ab und zu tut es gut, wenn wir einfach an Wahrheiten erinnert werden und sagen, ja, stimmt, und das ist auch okay. Aber vorwärts kommen ist es dann, wenn wir uns mit Wahrheiten reiben. Ja? Das ist meine Erfahrung. Und selbst wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe und dann am Ende sage, nein, ich bin davon überzeugt, weil so, so und so, dann wird man fester darin. Oder man sagt, okay, ich habe das und das und das nicht bedacht. Aber man muss anfangen zu reiben. Also in dem Sinne, man muss sich mit Wahrheiten sich auseinandersetzen. Und Jesus hat das immer wieder getan. Er brachte die Jünger in Widerstände hinein und lehrte ihnen in diesen Widerständen die Wahrheit. Ja. Und von daher bin ich froh, dass es was auslöst. Genau. Immer wieder erzähle ich das. Ich kann mich so oft erinnern, als ich dann als junger Student da saß und bestimmte Wahrheiten hörte und in mir, das ging gar nicht. Meine Prägung, meinem Verständnis, meines Gottesbildes und meines Schriftverständnisses widersprach das. Und ich habe teilweise mich über den Lehrer aufgeregt. Und ich habe auch im Unterricht immer wieder auch Kontra gegeben, gesagt, das geht, nö. Und ich bin nach Hause gegangen und es hat mich nicht losgelassen. Es hat mich nicht losgelassen. Und wisst ihr was? Und dann habe ich gelehrt, Bibelstunden gehalten, Predigten gehalten und habe gemerkt, dass ich während den Predigten das sage, was ich eigentlich vor kurzem noch bestritten habe. Und dann merke ich, ungelogen, ich stehe da, ich lehre und auf einmal höre ich mich das sagen. Und ich denke, wieso sage ich das? Und ich während dem Sagen denke ich bei mir, hey, ich glaube das. Wisst ihr was? Mein Herz war schon viel weiter als mein Verstand. Wirklich, mein Herz war schon viel weiter, denn der Geist hat meinem Herzen schon das lange bekannt, was mein Verstand noch nicht annehmen wollte. Und dann habe ich Folgendes gemacht, sogar während einer Predigt. Ich sage, okay, Willi, dann stell dich drunter. Dann nimm es halt an. Ich habe es angenommen. Und dann wurde ich ruhig, ja, auch über diesen Punkt, war ein Punkt, weil ich gemerkt habe, der Geist hat meinem Geist schon lange Zeugnis gegeben davon. Und mein Verstand aber hat noch rebelliert und gesagt, das kann nicht sein, ist nicht deine Erfahrung, ist nicht dein Leben, nicht deine Prägung. Da musst du ja das aufgeben, was du bisher immer gesagt und geglaubt hast. Das ist ja ganz schön peinlich und was weiß ich. Das hat schon gedauert. Aber okay, wir sind hier. Ich möchte euch einfach ein paar Stellen das zeigen, was ich jetzt... Es geht um Folgendes, dass Gott alles, was er tut, aus einem Grund tut, zum Preis seiner Herrlichkeit. Das ist, darf ich euch sagen... Da könnt ihr kommen und was ich mit etwas drohen, mit irgendwas, ich würde davon nicht abrücken. Davon bin ich überzeugt. Es gibt Dinge, wo ich davon denke, ja, doch, das kann schon sein, aber ich. Vielleicht habe ich bei Dingen nicht bedacht, aber an diesem Punkt, es ist, warum? Weil Gott das Höchste allen ist und seine Ehre in allen Zeilen der Bibel und er diese Ehre beansprucht. Und da kann ich nicht sagen, das kann nicht wahr sein. Von daher. Da stehe ich und kann nicht anders. So, es geht nicht anders. Von daher, Psalm 19 macht uns deutlich, und zwei Dinge. Das heißt, dass Gott eine Schöpfung geschaffen hat und durch diese Schöpfung hat er ein Ziel, oder verfolgt ein Ziel, dass er verherrlicht wird. Und dann hat er eine Erlösung geschaffen. Und die Erlösung hat auch wiederum ein Ziel, dass er verherrlicht wird. Und Psalm 19 hat diese beiden Aspekte. Das heißt, die ersten 7 Verse beschreiben die Schöpfung als Ziel der Verherrlichung. Und die nächsten Verse beschreiben die Erlösung als Ziel der Verherrlichung. Nur ganz kurz. Geht mir mit Psalm 50. So bleiben wir ganz kurz in dein Buch. Ich bin mir sicher, dass ihr schon mal von der Telefonrufnummer Gottes gehört habt. Ja? Psalm 50, 15. Ja? Also 50, 15. Habt ihr schon mal versucht, mal anzurufen? Auf dem Telefon? Macht das mal. Was kommt dabei raus? Ja. Hallo Gott. Ja, ganz genau. Also, und da steht, ist ein herrlicher Psalm. Und jetzt bin ich gespannt. Je nach eurer Übersetzung werdet ihr merken, dass es einen Unterschied gibt. Und das wiederum prägt eure Theologie. Schaut mal, ich lese euch vor. Vielleicht lasst uns ab Vers 14 lesen. Opfere Gott Dank. Seht ihr das? Das Opfer, das wir Gott darbringen sollen, ist Dank. Ein paar Verse vorher wird man lesen, Schlachtopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Gott will keine Tiere. Dann fragt man sich, aber warum hat er gesagt, man soll Tiere opfern? Gell? Zuerst sagt er, opfer Tiere, dann will er keine. Ganz schön wankelmütig. Nein, Gott hat die Tiere geboten, damit wir etwas verstehen. Das ist ein Prinzip, ein Schatten, ein Bild des zukünftigen Opfers. Aber jetzt sagt er, jetzt, ich möchte begreifen, um die Tiere geht es mir gar nicht. Ich werde doch auch von euch kein Tier zum Essen fordern. Ich esse doch keine Tiere. Überleg doch mal logisch. Und dann sagt er, was ist aber das Opfer, das Gott gefällt? Opfere Gott Dank. Lippen. Ein Bekenntnis. Ein Danke. Ein Danke ist das, was Gott verherrlicht. Das ist das Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Und erfülle dem Herrn, dem Höchsten, deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not. Und ich will dich retten. Und du, schön, dass ihr es laut gesagt habt. Und das war so durcheinander. Und wisst ihr warum? Weil die einen sagen, und du wirst mich preisen. Und die anderen haben gesagt, und du sollst mich preisen. Und ich glaube, in der Luther-Übersetzung zum Beispiel steht, und du sollst mich preisen. Und in der Elbefelder oder du wirst. Und das ist ein Unterschied, oder? Oder nicht? Das eine ist so, du musst mir Dank sagen. Ruf mich an am Tag der Not, ich werde dich retten und dann sollst du auch gefälligst auch Danke sagen. Sei nicht unverschämt, sag Danke, darf ich mal so überspitzt sagen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, du musst, opfere mir Dank, das ist deine Berufung. Wie kommt der Mensch dazu, Gott zu danken? Ruf mich an am Tag deiner Not und ich werde dich retten und dann wirst du mich preisen. Versteht ihr? Gott sagt, wenn du mich anrufst und sagst, bitte hilf mir, ich werde dir helfen. Und das wird in dir den Lobpreis hervorbringen. Es wird in dir was bewegen. Du wirst mich preisen. Darf ich so sagen? Das ist die Folge davon. Du sollst mich preisen, das ist deine Pflicht, deine Aufgabe. Und abgesehen, im Urtext steht eigentlich, du wirst mich preisen. Das ist schon eine Auslegung, das ist schon Theologie. Du musst mich preisen. Ja? Ich sage euch ja, ich finde die ersten besser, weil ich unter der Gnade lebe und nicht im Gesetz. Das heißt, der Weg, wie Gott Anbetung schafft, der Weg, wie Gott in unsere Herzen Dankbarkeit hineinlegt, ist der, indem er uns aus der Not rettet. Und jetzt sogar ein Gedanke weiter. Wisst ihr, warum Gott so viel Not zulässt? Wie viele Menschen hadern an Not? Wie viele Menschen hadern mit Gott in der Not und sagen, wieso lässt Gott das zu? Wieso? Darf ich euch sagen, warum? Damit wir ihn anrufen. Denn wenn wir keine Not hätten, glaubst du, wir würden Gott anrufen? Wir würden alles für selbstverständlich nehmen. Und wisst ihr, was fehlen würde? Der Dank. Es ist selbstverständlich, dass ich gesund bin. Es ist selbstverständlich, dass ich alles habe. Es ist selbstverständlich. Ja, warum? Ja, habe mich auch echt gesund ernährt. Habe auch echt fleißig gearbeitet. Habe mich echt investiert. Habe Zeit mir genommen. Ich habe das gemacht. Natürlich, ist ja selbstverständlich, dass ich da bin. Oder in der Not merkt man, hey, das habe ich nicht, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und dann bete ich Gott, Gott, bitte hilf mir doch. Und er gibt Hilfe, er gibt Gesundheit, er gibt Kraft, er gibt Erfolg. Und dann sage ich Gott, danke. Und Gott sagt, genau das will ich. Wir sehen immer Not als Katastrophe und nicht als Chance. Wir sehen, darf ich so sagen, ohne dieses Verständnis werden wir Not niemals als ein verstecktes Geschenk betrachten. Wenn wir begreifen, darf ich so sagen, wisst ihr, warum Gott Not zulässt? Warum er erlaubt, dass Dinge passieren? Damit wir in diesen Dingen Gott anrufen. Ich möchte euch nur ein Bild kurz skizzieren, was euch bestimmt bekannt ist. Gott führt doch das Volk Israel aus der Wüste, aus Ägypten. Und wohin führt es? In die Wüste. Und da fragt sich ja, warum, gell? Warum nicht direkt ins verheißene Land? Dann sagt er in 5. Mose Kapitel 8, wenn ihr es nachlesen wollt, darum habe ich euch 40 Jahre in der Wüste herumgeführt, damit ihr mich kennenlernt. Darum habe ich dich gedemütigt, dass du begreifst, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Was haben wir gestern gesagt? Darf auch mal ein Schnitzel sein. Sondern von jedem Wort Gottes. Das heißt, Gott macht Folgendes. Er sagt, schau mal, ich werde dich in die Wüste führen. Und jetzt guck mal, 40 Jahre, sind deine Sandalen zerschlissen? Nee. Deine Kleider kaputt gegangen? Nee. Hast du immer zu essen gehabt? Ja. Hast du immer zu trinken gehabt? Ja. Und dann gucken wir uns die Geschichte an und die sagen, oh, wir verdursten. Zack, Wasser aus dem Felsen. Oh, wir verhungern, Manna. Oh, wir wollen Fleisch, Wachteln. Sag, wer hat's gemacht? Gott führt uns in die Wüste, um uns seine Gnadenerweise zu erweisen und seine Gnade spürbar und erlebbar zu machen. Ich darf ich euch sagen, ich werde, wenn ich permanent, wie sage ich das richtig, dass es nicht komisch rüberkommt. Als ich mich entschieden habe, für Jesus unterwegs zu sein, habe ich meinen Beruf gekündigt, mein Auto verkauft, meine Wohnung gekündigt, alles los. Und so. Und ich hätte gedacht, ich hätte mir so gewünscht, Gott hätte mir so ein Erbe auf mein Konto gelegt, so ein bestimmter Betrag, wo ich keinen Zweifel hätte, mir wird es gut gehen. Ich wäre abgesichert. Wisst ihr, dann denke ich, ja, jetzt kann ich losgehen, weil, wisst ihr warum, das Geld spielt jetzt keine Rolle, es ist genug. Ja? Und ich werde nie Hunger leiden. Ich gebe euch Zeugnis, ich kann es nur sagen, als ich dann an meinem Büro stand und in meinem Herzen den Ruf verspürt habe, alles zu packen und loszugehen, hat Gott mir eins gesagt, zweifel nicht, dass ich dich versorgen werde, wie mein Volk in der Wüste. Ich kann euch, das war so deutlich auf meinem Herzen. Und jetzt, ich habe mich hingesetzt und habe eine Rechnung gemacht. Unser Sohn war 3 Monate alt. Versicherungen, ich brauche ein Auto zum Hin- und Herfahren, eine Wohnung zum Mieten, Pampers, all das. Ich habe eine Liste gemacht und unten kam ein Betrag raus. Und ich habe mir gefragt, und wie soll, ich habe kein BAföG gekriegt, gar nicht, wie soll das funktionieren? Und in meinem Herzen, Gott wird dich versorgen. Wisst ihr, wie einfach es wäre, wenn ein Riesenbetrag auf mein Konto gekommen wäre und ich wüsste, und dann würde ich mein Leben jetzt dienen, ohne jemals mir über Geld Gedanken machen zu müssen. Wisst ihr, wie viel wenig Gott euch danken würde, Monat für Monat, wenn ich auf mein Konto schaue und merke, es funktioniert. Allein, wenn ich nichts habe und auf einmal dann meinetwegen 10 Euro kommen, wisst ihr, was für ein Dank das in meinem Herzen auslöst? Wenn ich dann bete, sage, Herr, wie soll ich die Rechnung zahlen? Und auf einmal das da ist, das löst in mir einen Dank aus. Aber wenn eine Rechnung kommt und ich habe da Überfluss und ich zahle das, ihr versteht, was ich meine. Ich sage nicht, jetzt müsst ihr alle in Armut leben. Das ist ja Gnade Gottes, wenn wir, was ich damit sagen will. Wir streben oft immer nach Fülle, nach Sorglosigkeit, wir streben nach Glück, wir streben nach keine Krankheit, nach allen diesen Dingen und meinen, dann sind wir irgendwie glücklich und dann ist gut, dann sind wir gesegnet. Und das stimmt einfach nicht. Das ist eine Lüge. Segen erfahren wir und Dankbarkeit erfahren wir da in den Nöten, in den Schwierigkeiten, in den Bedrängnissen, wenn wir beten, Gott hört und uns gibt. Und dann löst es in uns Dankbarkeit aus. Und das ist Anbetung pur. Da kommt kein Lied, mit einer perfekten Band, mit einem Riesenchor kommt nicht hin, wenn du Gott sagst, meinetwegen nur einen Satz, ich danke dir. Bei mir kommt es manchmal so, wo ich sage, ich liebe dich einfach. Du bist doch so Hammer. Warum? Weil ich in einer Weise erlebe, oder andersrum, hätte ich die Not nicht gehabt, hätte ich Jesus nie so kennengelernt. Hätte ich nicht die Tiefen gehabt, ich hätte nie Gottes Fürsorge so gespürt. Ich hätte Gott nie in dieser Weise kennengelernt. Und ich wäre nie imstande, ihn so zu loben. Aber das ist das Prinzip. Und das ändert in meinem Verständnis Stück für Stück, ich muss ehrlich sagen, Stück für Stück, dann kommt Not. Und mittlerweile, früher wäre ich schon zusammengebrochen. Ich sage, Katastrophe, Gott hat mich verlassen, jetzt diene ich ihm und wo ist er und all das. Und jetzt weiß ich, okay, William McDonald hat das gesagt, versteckte Segnungen Gottes. Er sprach davon, das sind Geschenke, die man nicht sofort erkennt, weil Gott dadurch uns etwas schenken möchte. Er will sagen, ruf mich an am Tag der Not und dann wird ich dich retten. Du wirst mich preisen. Und im höchsten Maße ist es so, der Mensch, die größte Not des Menschen ist seine Verlorenheit. Und wenn der Mensch an dem Tag seine Verlorenheit erkennt, dann ist er im tiefsten Punkt seiner Not, seiner Seelennot. Und wenn er in dieser Not zu Gott kommt und sagt, rette mich, und Gott einem diese Rettung zuspricht und einen Frieden ins Herz legt, den die Welt nicht geben kann. Wisst ihr, was für Dankbarkeit und für einen Lobpreis in den Herzen dieses Menschen hineinkommt? Unbeschreibbar, unbezahlbar. Das ist das, was Gott möchte. Das ist der Weg, wie Gott Lobpreis schafft. Er rettet uns aus der Not. Aber das heißt, darf ich so sagen, dann erlaubt auch die Not, Not zu sein, weil er die Not gebraucht, um Lobpreis zu werden. Es hilft uns, Not zu verstehen und auch in Nöten auszuharren, sie anzunehmen. Der Teufel wird sagen, wo ist dein Gott? Der Teufel sagt, guck mal, wenn du in die Not bringst, dann wird dich von dir lossagen. Die Menschen lieben dich nur für den Segen. Und Gott sagt, weißt du was, meine Kinder lieben mich wegen mir, weil ich bin, wer ich bin. Und das will, und das ist, was der Teufel hasst, dass die Menschen Gott um Gottes Willen lieben und nicht um der Gabe willen. Diese Lektion hat er dem Teufel mit Hiob gezeigt. Dass der Hiob Gott um Gottes Willen liebte und nicht um der Gabe willen. Das ist eine tiefe Wahrheit. Das bedeutet nicht, dass wir in den Nöten happy sind. In dem Sinne, dass wir dann so über die drüber fliegen und nur lachen. Das ist damit nicht gesagt. Aber darf ich so sagen, in dem Moment, wo Leiden Sinn macht, gibt es Kraft, Leiden durchzuhalten. Und wenn wir verstehen, dass Leiden in uns Lobpreis wecken, und dann allein deswegen macht es schon Sinn, Leiden anzunehmen. Und es gibt nichts Herrliches, und der Teufel hasst es, wenn wir in Leiden Gott sehen und in Leiden Gott verherrlichen. Das hasst er. Kann er nicht haben. Kann er nicht verstehen. Er ist so ein Egoist. Er kann es nicht verstehen. Es kann es nicht. Und er sorgt dafür, dass dieser Lobpreis nicht erschallen kann. Ich liebe diesen Psalm, diese Telefonrufnummer Gottes. Und ich bitte euch, ruft an und zweifelt nicht, dass er hört. Er geht dran. Er geht dran. Er prüft unseren Glauben und er geht dran und er belohnt auch unseren Glauben. Was sagt der Hebräerbriefschreiber? Wer darf Gott nahen? Nur der, der glaubt, dass Gott ein Belohner ist. Das sagt er. Wir nahen Gott, weil wir glauben, er belohnt uns. Er gibt das, was er verheißen hat. Wenn er sagt, ich werde dich retten, dann glaube ich, er macht es. Warum? Gott will sich verherrlichen. Kennt ihr das Vaterunser? Schön. Eins der Texte, die wir eigentlich ziemlich gut kennen. Wie beginnt das Vaterunser? Vater unser im Himmel. Und dann? Geheiligt wird dein Name. Wie können wir das anders übersetzen? Verherrlicht wird dein Name. Wenn die Jünger sagen, Papa, Jesus, wie sollen wir beten? Dann sagt Jesus, ihr müsst so beten. Und er lehrt sie ein Prinzip. Er sagt, wenn ihr betet, dann beginnt immer wo? Vater im Himmel. Beim Papa anfangen. Und zwar was? Papa, du bist verherrlicht. Oh, Entschuldigung. Vielleicht Schrecke. Verherrlicht werde dein Name. Damit beginn. Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe. Nicht mein, dein. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Das kennen wir, gell? Und jetzt eine Frage, was geschieht im Himmel? Da Da laufen die Engel und sagen, betet mich an. Da laufen die Menschen und sagen, es geht alles um uns. Was geschieht im Himmel? Gott wird verherrlicht. Lest Offenbarung Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7. Was macht die ganze Schöpfung in der Offenbarung? Was machen die 24 Ältesten? Sie fallen nieder von dem Thron und beten Gott und das Lamm auf dem Thron an. Sie beten an und sagen, heilig, heilig, heilig. Und warum dreimal? Haben Sie einen Sprung in der Platte? Weil Sie Gott den Vater, Sohn und Heiligen Geist, Epheserbrief. Weil Sie die ganze Gottheit anbeten in Ihrem Sein und in Ihrem Werk. In dem, was sie als diese drei, als der einige dreieinige Gott, was er tut. Heilig, heilig, heilig. Gott wird verherrlicht. Die 24 Ältesten, heißt es. Und sie kommen von dem Thron und nehmen ihre Siegeskränze und legen sie ab. Wisst ihr, was diese Siegeskränze sind? Paulus sagt, wenn wir den Wettlauf laufen, kriegen wir einen Siegeskranz. Das ewige Leben. Die Belohnung, wenn ich so sagen darf. Ja? Wisst ihr, warum sie sie ablegen? Als sie vor dem Thron Gottes kommen, sagen sie, wir beten nicht an wegen der Siegesgrenze. Sie legen sie ab. Das ist nicht, du bist würdig, dass wir anbeten, um deiner selbst willen. Sie haben das Geschenk bekommen und die geben das zurück. Ihm vor die Füße. Gott wird angebetet im Himmel, so auf. Und jetzt meine Frage, wo findet das statt auf Erden? Wenn Gott als Vater verherrlicht werden soll, so wie im Himmel, so muss es auch auf der Erde stattfinden. Und die Frage ist, findet das in unserer Gesellschaft statt? Findet das in unserer Kultur statt? In unserer Politik? In der Wirtschaft? An den Unis? In der Unterhaltungsbranche? Wo findet das statt? Und du findest nichts, außer, jetzt versteht ihr, warum Gott die Gemeinde baut. Weil er in dieser Welt einen Ort schafft, eine Körperschaft, ein Leib schafft, dass diese Berufung in dieser Welt nachkommen soll, zu preisen Ruhm seiner Herrlichkeit. Das ist der einzigste Ort, wo es theoretisch möglich wäre. Denn alles darum kann es nicht sein, weil alles drumherum nicht nach diesem Prinzip funktioniert. Die Welt kann, wenn die Welt nach diesem Prinzip leben würde, die wird zusammenbrechen. Darum wird Gott auch diese Welt nicht reparieren, nur nebenbei. Und sie reformieren. Er wird eine neue schaffen. Weil diese Welt ist von ihrer DNA nicht dazu veranlagt, Gott zu verherrlichen. Im Gegenteil. Sie ist antichristliche Welt. Antigöttliche Welt. So, die Gemeinde ist eigentlich der einzigste Ort, wo es rein theoretisch möglich ist. Und wisst ihr, was meine traurige Wahrheit ist? Oder was mein Herz schmerzt? Dass die Gemeinde irgendwie das nicht wahrhaben will. Sie hat ein größeres Anliegen, die Welt zu gewinnen und die Welt zu verherrlichen, als Gott zu verherrlichen. Ganz ehrlich. Sie hat ein größeres Anliegen, die Menschen zu verherrlichen und ihr System als Gott zu verherrlichen. Diesen Spruch habe ich mal gehört, aber der saß bei mir. Die Gemeinde ist der Ort, wo der Himmel herniederkommt und nicht, wo die Welt hineinkommt. Die Gemeinde muss der Ort sein, wo der Himmel herniederkommt. Darf ich euch sagen, wo wir dann sagen, Jesus, wir wollen durch dich den Vater erheben, Gott verherrlichen. Und dann kommt so eine Leiter runter, wie bei Jakob. Und dann dürfen wir mit den Engeln das tun, was die Engel auch tun, nämlich zu sagen, heilig, heilig. Dann steigen die Engel hoch und runter. Wo die Anbetung herniederkommt, wo wir gleichzeitig das auf der Erde tun, was im Himmel passiert. Wenn die Gemeinde sich versammelt, dann sollte in dem Moment das da passieren, was im Himmel passiert. Gott wird angebetet als der Schöpfer und Gott wird angebetet als der Erlöser. Diese Dinge müssen angebetet. Das muss im Fokus stehen, als Schöpfer und Erlöser. Und ganz viele Gemeinden sagen, ja, als Erlöser, ja, aber Schöpfer, Wenn Gott nicht der Schöpfer ist, kann er nicht der Erlöser sein, liebe Geschwister. Funktioniert nicht. Denn wenn er das Leben gemacht hat, kann er auch das Leben geben. Wenn Gott nicht das Leben gegeben hat, Leben gemacht hat, kann er dir kein ewiges Leben geben. Gott als den Schöpfer zu verwerfen, bedeutet Gott als den Erlöser zu verwerfen. So ist es. Und die Gemeinde muss das sein. Aber die Welt bestimmt unser Verständnis. Und darf ich so sagen, ich habe schon verloren, von daher ist egal. Gott sagt, okay, ich habe den Menschen gemacht. Und ich habe sie gemacht als Mann und Frau. Und der Mensch sagt, nee, das finde ich nicht gut. Gefällt mir nicht. Das akzeptiere ich nicht. Ich sage, ob ich Mann oder Frau bin. Nur als Beispiel. Und die Gesellschaft sagt, Willi, das kannst du so nicht sagen. Der Mensch sagt, das ist lieblos. Der Mensch sagt, das ist nicht sozial. Das ist nicht tolerant. Und die Welt hasst das, wenn ich sage, Gott hat aber gesagt, der Mensch funktioniert als Mann und Frau. Und Sexualität hat Gott in diesen Rahmen hineingegeben. Und alles andere ist gegen Willen Gottes. Und dann werde ich als einer dargestellt, als ein Fanatiker und ein Menschenhasser und einer, der diese Welt nicht akzeptiert. So, und jetzt? In dem Moment, wo ich sage, oh, dann verliere ich aber Menschen, dann gehe ich Kompromisse ein und sage, na gut, akzeptieren wir auch. Wisst ihr, was ich in dem Moment mache? Ich beraube Gott der Ehre. Hier geht es nicht, oh, ich stempel Menschen ab. Hier geht es nicht, dass ich dann gegen sie arbeite und sie, was weiß ich, für krank halte. Das ist nicht der Punkt. Das ist auch nicht mein Engagement. Ich liebe alle Menschen dann und ich würde um jeden Menschen mich bemühen, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Es spielt keine Rolle, Rasse, Alter, Herkunft, Sünde, spielt keine Rolle. Aber der Punkt ist, ich kann etwas nicht akzeptieren und dulden, damit, weil ich Angst habe, die Gesellschaft zu verlieren, weil ich dann meinem Auftrag, meiner Daseinsberechtigung als Gemeinde nicht nachkomme. Darum gibt es Gemeinde in dieser Welt. Jesus könnte uns doch zum Glauben bringen und sofort entrücken, oder? Einen nach dem anderen. Und an, ah, okay, der Nächste kam zum Glauben. War der Nächste weg. Manchmal wünsche ich mir, wäre das so. So viel schöner. Vor wie vielen Sachen bewahrt. Aber das macht er nicht. Warum? Weil wir eine Daseinsberechtigung haben. Er bildet hier ein Leib, er bildet hier einen Ort, er bildet eine Versammlung, er bildet eine Gemeinde, die ein Leuchter in dieser Welt des Evangeliums und das Zeugnis der Herrlichkeit Gottes sein muss. Das ist unsere Daseinsberechtigung. Aus diesem Grund gibt es uns überhaupt noch auf dieser Welt. Aber wenn wir nicht mehr leuchten, weil wir Angst haben, die Welt zu verlieren, und wenn wir die Finsternis hineinbringen, von was sollen wir leuchten? Wenn wir das Salz nicht sind, womit wollen wir salzen? Wenn wir das Gleiche sind wie da, wo ist die Würze? Wo ist der Pfeffer, wenn es nicht mehr wehtut? Wo ist der Anstoß, wenn das Kreuz nicht mehr da ist? Wo ist das Licht, wenn wir nichts zum Leuchten haben? Wenn wir einfach das nehmen, was draußen ist, bringen es hinein und sagen, okay, wir müssen so sein wie die Welt, sonst verlieren wir die Welt. Von was wollen wir denn leuchten? Wir haben nichts mehr zum Leuchten. Wenn unser Auftrag ist, zum Preis seiner Herrlichkeit und die Menschen das hassen, dann können wir sagen, ja gut, dann müssen wir uns anpassen. Und das passiert. Die Politik und die Gesellschaft und die Kultur prägt das Evangelium und prägt die Gemeinde. Und wir denken, es ist richtig, uns anzupassen. Weil wir Angst haben, wir verlieren sie. Und liebe Geschwister, ich sage euch ehrlich, und genau so verlieren wir sie. Und das ist das Paradox. Ich gebe euch ein Beispiel, das einfach nachweislich ist. Durch die tiefste Finsternis der Kirchengeschichte über 1000 Jahre hat man das Evangelium verdunkelt. Warum? Weil die Gemeinde Jesu eine Kirche wurde. Wie wurde sie? Indem sie eine Staatskirche wurde. Ein Kaiser hat gesagt, durch Traum, nimm diese Religion an, tue das Kreuz auf dein Schild und dann wirst du gewinnen. Und die Kirche wurde eine Staatsreligion, eine römisch-katholische Kirche. So, Und in dem Moment wurde sie Welt, hat sich mit der Welt vermischt, ist so. Und das heißt, das Anliegen, allein aus Glauben, nicht aus Werken, nur in Christus, nur im Wort, Stück für Stück preisgegeben, weil es einfach nicht komfort geht mit Politik, mit Macht, geht nicht miteinander. Und wisst ihr, was verloren gegangen ist? Das Evangelium. Und was ist übrig geblieben? Macht und Geld und Einfluss. Und ganz ehrlich, so stehe ich, das ist nicht nur katholische Kirche. Jede Kirche, die sich der Welt und der anpasst, hört mal die Predigten. Über was wird gepredigt? Was sind die Themen? Was ist der Ostergruß? Um was geht's? Brückenbauer zwischen Religionen. Das ist der Punkt. Soziales Engagement, Politik. Hört auf zu kämpfen. Hört auf. Wo ist das Evangelium? Ehrlich, wo? Keins Evangelium. Weil das nichts mehr mit Kirche zu tun hat, nichts mehr mit Gemeinde zu tun hat. Es geht nicht einher. Aber man denkt, ja, aber so können wir Einfluss haben. So können wir die Welt gewinnen. Was hat man gemacht? Man hat die Welt christianisiert und nicht missioniert. Man hat gesagt, entweder du wirst Christ oder du stirbst. Ja gut, dann lieber Christ als sterben. Okay, zack, zack, gläubig. Nicht schlecht, gell? Dann bricht in diese Dunkelheit. Bricht in diese Dunkelheit das Evangelium hinein. Gott gebraucht ein paar kleine Männer, aber so klein waren sie gar nicht. Professoren oder Doktoren sogar. Professor Dr. Martin Luther. Und das Evangelium bricht langsam durch. Und das dauert nicht lang. Es dauert nicht lang. Und dann fängt von vorne an. Und dann kommt eine Bewegung nach dem anderen. Dann sagt man, wenn wir heute den Menschen sagen, Jesus ist wirklich auf dem Wasser gelaufen, dann nehmen sie uns nicht für ernst. Wenn wir sagen, Jona war wirklich im Bauch des Fisches, dann sagen sie was, glaubt an Märchen. Der aufgeklärte, wissenschaftliche Mensch kann das nicht glauben. Er ist zur Vernunft gekommen. Er ist vernünftig geworden. Lasst uns doch das alles ablegen, diesen ganzen Glaubensstuss. Das sind alles Mythen und Sagen. Und dann sagt die Kirche, stimmt, wir merken schon, der Mensch ist klug geworden. Also, jetzt entweder wir behaupten, es ist wahr, dann verlieren wir sie. Oder wir geben ihnen einfach eine Alternative und gewinnen sie. Und dann sagen wir, ja stimmt, ihr habt recht, er war nicht wirklich im Bauch des Fisches. Und Jesus ist nicht wirklich auf dem Wasser gelaufen. Und er hat nicht wirklich diese Wunder getan. Das sind alles nur Geschichten, an denen Mythen und Sagen, wir müssen nur das Prinzip dahinter verstehen. Man nennt das die liberale Theologie. Man hat gut damit gemeint, man wollte die Mensch gewinnen. Und jetzt guckt man die Kirchengeschichte durch. Und das hat die Bänke der Kirchen leer gemacht. Und ich sage euch warum. Weil das Evangelium nicht da ist, weil das Zeugnis Gottes nicht da ist, weil die Verherrlichung Gottes nicht mehr da ist. Wozu kann sich Gott dann das stellen? Bekehren wir Menschen? Können wir neues Leben schaffen? Ich habe Schwierigkeiten, diese Wahrheiten euch Gläubigen beizubringen. Warum? Weil es geistliche Wahrheiten sind und wenn der Geist uns das nicht erleuchtet, dann können wir es nicht verstehen, ehrlich. Darum betet Paulus im Epheserbrief, wir haben es heute Morgen gelesen in den Losungen, wir haben es sogar zweimal, Gott gebe euch den Geist der Offenbarung seiner selbst. Und er schreibt es an Gläubige Epheser. Das heißt, wenn Gott uns durch seinen Geist die Wahrheit hier nicht offenbart, können wir sie nicht verstehen. Wie viel weniger kann das die Welt verstehen? Wie viel weniger? Und wir denken, wenn wir uns den anpassen und ihren Weg mitgehen, ihre Argumentation mitgehen, all diese Dinge, dann werden sie, dann verlieren wir sie nicht. Und wir verlieren genau das, weil Gott wird sich dazu nicht stellen. Und er vermag nur Leben wecken. Er vermag aus der tiefsten Dunkelheit einen Mann zu nehmen, der so tief gefangen ist in einem verkehrten Denken der Werkegerechtigkeit und ihm das Evangelium allein durch die Römer 1,1 bis 17 bis 16, 16 bis 17 aufzuleuchten. Nur durch die Schrift. Das vermag er. wir können und wir können uns da nicht verkaufen. Jedem Zeitgeist dieser Welt hinterherlaufen. Das geht nicht. Und ich meine es, ich verstehe mich nicht falsch. Es ist gut gemeint. Es ist wirklich, ich verstehe das Anliegen und das Herzenswunsch, Menschen zu retten. Ich verstehe es. Aber wir dürfen die Spielregeln nicht ändern. Wir dürfen den Weg nicht ändern. Es ist so, so wichtig. Wisst ihr warum? Weil das große Konsequenzen hat. Ich will ein, zwei zeigen und dann machen wir Mittagspause. Geht mal mit mir in... wo zeige ich es am besten? Geht mal mit dem Römerbrief kurz. Römer 1. Ganz kurz. Lass ich euch Vers 18 euch vorlesen. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel über die alle Gottlosigkeit und ich höre noch, ihr schlagt auf. Ist gut. Warte ich kurz. Römer 1, ab Vers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das heißt, Gottes Zorn wird offenbart. Und das ist kein Geheimnis. Gott wird richten. Und jetzt möchte ich euch zeigen, warum Gott die Menschheit und die Welt richten wird. Warum wird er seinen Zorn ausgießen über diese Welt? Warum? Warum wird Gott das tun? Und Paulus beginnt so und sagt, warum? Weil welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das heißt, diejenigen, die die Wahrheit verdrehen, und zwar durch ein falsches Verständnis, und die Wahrheit, die drücken sie nieder. Welche Wahrheit denn? Schaut mal ab Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Warum? Weil sie die Wahrheit, die Gott ihnen offenbart hat, niederdrücken. Sie leugnen sie. Darum wird Gott zornig sein. Darum wird Gott richten. Und die Frage, welche Wahrheit denn? Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Schaut mal. Es wird keinen Menschen geben, der eine Ausrede haben könnte und sagen, das habe ich aber nicht gehört. Das ist aber ungerecht. Von Anfang an der Welt hat Gott das alles gemacht, damit der Mensch weiß, es gibt einen Gott. Und wenn, jetzt kommt's, schaut mal, jetzt kommt's, Vers 21. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Das ist der Grund. Der Grund, warum Gott die Menschen richtet, schaut mal, ist nicht in erster Linie, weil du diese oder diese Sünde getan hast. Das ist nicht der Hauptgrund. Der Grund, warum Gott die Menschheit richtet, ist, weil sie ihn weder verherrlichen, noch ihm Dank darbringen. Das ist der Grund. Darf ich so sagen, was ist die Sünde? Das ist die Sünde. Weil sie Gott nicht die Ehre geben, sondern den Menschen. Weil sie der Schöpfung, weil sie den Tieren, weil sie alles mehr lieben als Gott. Darf ich so sagen? Weil sie alles mehr die Ehre und mehr Liebe erweisen, dem, das, was Gott gemacht hat. Sie lieben die Blumen mehr als den, der die Blumen gemacht hat. Sie finden die Blumen schöner als der, der die Blumen gemacht hat. Sie lieben einen Hund mehr als den, der den Hund gemacht hat. Sie würden ihr Leben für einen Hund hergeben, aber ihr Leben für den, der den Hund gemacht hat, nicht. Aber der Hund ist nur ein Ausdruck der Liebe dessen, was der Hund ist. Darf ich euch sagen, wenn der Hund schon so liebenswürdig ist, nicht alle mögen Hunde, aber vielleicht manche schon. Für meine Tochter ein Hase. Aber ein Hund sehr. Wie viel mehr muss doch der liebenswert sein, der in der Lage ist, sowas zu machen? Da guckt den Hund mit solchen Augen an und das schmilzt man dahin. Eine, ich verstehe, was ich meine. Wer hat einen Hund? Okay. Und ihr versteht, was ich meine. Wir sind in der Lage, das, was Gott gemacht hat, mehr Ehre zu geben, als ihm, der es gemacht hat. Das ist doch verkehrt, oder? Das ist doch absolut verkehrt. Würden wir sagen, das ist aber echt SCH. Das ist ja blöd. Nein, weil wir gucken und ich sage, ja, ich sag, aber jetzt überleg mal, der das gemacht hat, der muss doch Ehre dafür bekommen. Weil du das liebst, dann musst du doch dem Dank sagen, der das gemacht hat. Das ist der Grund, Gottes Zorn kommt, weil er sagt, obwohl ich das alles gemacht habe, betet ihr mich nicht an. Obwohl ich das alles gemacht habe, dankt ihr mir nicht. Obwohl ich euch all das gemacht habe, sagt mir kein Wort Danke. Darum kommt der Zorn Gottes. Was will ich damit sagen? Die Welt wird gerichtet, weil die Welt nicht der Aufgabe nachkommt, Gott zu verherrlichen. Und dann macht eine Gemeinde, damit sie das tut. Und die Gemeinde sagt, nee, warum denn? Darf ich euch sagen, wie viel mehr wird die Gemeinde errichten, wenn sie dem nicht nachkommt? Ich belasse es an diesem Punkt, weil es sind 10 nach, wir müssen noch die Pizza bestellen und braucht auch eine Mittagspause. Das soll uns ein bisschen für die Ernsthaftigkeit nochmal gewinnen. Und damit wir klar wissen, was die Berufung unserer Gemeinde ist, okay? Wir haben schon ein bisschen in den Epheserbrief hineingeschaut, in den Lobpreis. Und heute Nachmittag machen wir einfach da weiter. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Erholt euch. Und dann geht's nachmittags weiter. Um 14 Uhr, glaube ich. Ja, okay.